Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In dieser Folge von Rheuma nachgefragt wollen wir uns mit einem hochaktuellen und für uns alle relevanten Thema beschäftigen, den aktualisierten Empfehlungen der DGRH zu den Besonderheiten in der Anwendung der JAK-Inhibitoren. Einerseits sind JAK-Inhibitoren ja mittlerweile fester Bestandteil in der RA-Therapie. Andererseits schränkten vor allem die roten Handbriefe in der Vergangenheit die Anwendung dieser Wirkklasse auch immer wieder ein Stück weit ein. Auf dieser Basis und auf der Basis neuer Daten hat die DGRH dann Ende 2024 ein Update zum Umgang mit den JAK-Inhibitoren herausgegeben, in dem die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen noch einmal überarbeitet wurden. Ich freue mich, mit zwei absoluten Experten aus der Rheumatologie und dem Feld der rheumatoiden Arthritis dieses Thema beleuchten zu können. Und ich habe dazu einmal Professor Witte und Herrn Professor Kröger eingeladen. Herr Professor Witte ist klinischer Direktor an der MAH in Hannover und Herr Professor Klaus Krüger, sicherlich auch den meisten bekannt, quasi ein Urgestein der deutschen Rheumatologie, mittlerweile sogar Ehrenmitglied der DGRH, der sich auch seit vielen, mittlerweile kann man fast sagen, Jahrzehnten mit der rheumatoiden Arthritis auseinandersetzt. Und der darüber hinaus auch als Mitautor der Stellungnahme der DGRH im letzten Jahr sicherlich der absolute Experte in dem Bereich ist. Lieber Klaus, lieber Thorsten, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Jo, grüß dich Martin. Grüß dich, Klaus.
Freue mich auch dabei zu sein. Grüß dich, Martin. Grüß dich, Thorsten.
Lieber Klaus, vor ungefähr 7 Jahren kamen ja die JAK-Inhibitoren so in die Rheumatologie. Ich hatte das Gefühl, damals war fast so ein bisschen eine Goldgräberstimmung, die ja dann aber auch so ein bisschen umgeschlagen ist. Es gab da einige Veränderungen. Wie war so dein Eindruck damals und wie ist er heute?
Ja, das ist schon gut in der Kürze beschrieben. Wir sind mit großen Erwartungen an die Therapie rangegangen. Viele von uns haben ja auch an Studien teilgenommen. Uns hat sich sehr schnell gezeigt, dass das ein sehr wirkstarkes Prinzip ist. Und wir hatten ja mehrere Jahre nach den Biologika gewartet, dass überhaupt was Neues kam. Und ich glaube, die ersten Erfahrungen in der Praxis haben auch den guten Eindruck bestätigt. Aber dann kam eben in der weiteren Entwicklung etwas Zwiespältiges dazu, schon thematisiert. Und wir werden ja noch intensiv drüber reden, die Warnhinweise, die uns das Leben ein bisschen schwerer gemacht haben, weil wir fortan eben im Umgang mit dem einzelnen Patienten eben einiges Zusätzliches machen mussten. Ich glaube, jetzt hat sich diese Entwicklung wieder ein bisschen beruhigt und es kehrt Normalität ein. Wir können die Vorteile der JAK-Inhibitoren wieder besser nutzen.
Thorsten, vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das so ein Stück weit einsortieren. Was gibt es aktuell in der Rheumatologie für JAK-Inhibitoren, vielleicht auch über die rheumatoide Arthritis hinaus?
Es gibt ja bei der rheumatoiden Arthritis mittlerweile 4 zugelassene JAK-Inhibitoren mit dem Filgotinib, Upadacitinib, Baricitinib und dem Tofacitinib. Und mittlerweile, 2017 war ja die erste Zulassung hier in Deutschland, mittlerweile gibt es zumindest für einige von diesen JAK-Inhibitoren ja auch Zulassungen bei anderen Indikationen, zum Beispiel bei der Psoriasis, bei der axialen Spondyloarthritis oder möglicherweise in Zukunft ja auch bei der Riesenzellarthritis, also bei vielen entzündlichen Erkrankungen. Und vielleicht sollte man auch das Deucravacitinib nicht so ganz vergessen, ist ja ein TYK2-Hemmer, was ja so eine Art JAK4-Molekül ist. Und das ist ja in Testung bei der Psoriasis-Arthritis und auch beim Lupus.
Bevor wir da hinschauen, was jetzt die Wirksamkeit angeht, Klaus, wenn wir jetzt im Bereich der rheumatoiden Arthritis schauen, wie sind denn aktuell so die Nutzerzahlen der JAK-Inhibitoren? Also wie viele Patienten und Patienten bekommen das und wie schneiden die jetzt im Vergleich zu den Biologika ab?
Ja, wir haben ja immer die Kerndokumentation sozusagen als Referenzjahr für Jahr und ich habe gerade die Zahlen für 2023 gekriegt. Insofern ganz brandaktuell in der Kerndokumentation Häufigkeit der Verordnung 11,1%, davon mehr als 2/3 in Monotherapie. Das ist ganz wichtig, auch was die Vorteile betrifft. Wenn ich unsere Zahlen so anschaue, im eigenen Zentrum liegen die doch einiges drüber. Wir sind so ungefähr bei 20%, aber aber das ist nicht unbedingt natürlich allgemein repräsentativ. Der große Vorteil bei der rheumatoiden Arthritis ist sicherlich die ausgezeichnete Wirksamkeit. Wir haben viele Studien, die gezeigt haben, dass eine gewisse Überlegenheit gegenüber den TNF-Inhibitoren besteht, auch eine Studie mit Überlegenheit gegenüber Abatacept, sodass man sagen kann, bei der RA ist es das wirksamste Prinzip, was wir im Moment haben, gilt nicht unbedingt für die anderen Indikationen. Und natürlich einige Vorteile, die beim Patienten für sehr hohe Akzeptanz gesorgt haben. Einfache Einnahme, sehr schneller Eintritt der Wirkung, gerade was Schmerz und Fatigue betrifft. Die sind ja für den Patienten immer von großer Bedeutung. Und dann, ich habe es schon gesagt, eben in der Regel können wir die als Monotherapeutika einsetzen. Wir haben zwar am Anfang das MTX noch oft noch mit dabei von der Vortherapie her, aber das können wir dann auf kurz oder lang weglassen. Vielleicht noch ein pharmakologischer Vorteil, die gute Steuerbarkeit wegen der kurzen Halbwertszeit, sodass man zum Beispiel perioperativ nur sehr kurz die Therapie weglassen muss.
Nachdem Klaus Krüger jetzt so einen guten Einblick über die Eigenschaften der JAK-Inhibitoren gegeben hat, würde ich vielleicht ein Stück weit den Blick schweifen lassen in die Ziele, die wir überhaupt haben bei der rheumatoiden Arthritis. Lieber Thorsten, kannst du da nochmal einen kurzen Einblick uns geben und welche Risiken und Komplikationen man dabei mit im Blick haben sollte?
Unser Therapieziel ist ja, die Remission zu erreichen oder zumindest eine niedrige Krankheitsaktivität und das auch möglichst ohne Glukokortikosteroide oder allenfalls mit einer sehr geringen Dosis davon. Und das hat alles einen guten Grund, denn mit der Remission erreichen wir ja zum einen, dass die Zerstörung der Gelenke aufgehalten wird, zum anderen aber auch, dass wir eben entzündungsbedingte Komplikationen minimieren. Wir wissen ja mittlerweile, dass das kardiovaskuläre Risiko, dass das Krebsrisiko, dass auch das Risiko für Thrombosen und sogar für Infektionen mit der Krankheitsaktivität korreliert und bei hoher Krankheitsaktivität jeweils ungefähr doppelt so hoch ist wie bei niedriger Krankheitsaktivität. Und auch die lange Cortisontherapie, da wissen wir ja heute, dass es eben nicht nur die üblichen Cortisonschäden, den Cushing verursacht, sondern dass es auch Risiko erhöht für kardiovaskuläre Erkrankungen und thromboembolische Komplikationen. Und daher also die Idee, möglichst cortisonfrei heute zu behandeln.
Jetzt hattest du die Risiken oder die Verordnungseinschränkungen skizziert. Ich möchte da nochmal einen kurzen Rückblick werfen, wie das vielleicht auch in der Rheumatologie aufkam. Stichwort die Oral Surveillance Studie. Lieber Klaus, kannst du uns die wesentlichen Aspekte kurz skizzieren und sagen, was für Auswirkungen das dann auf die Substanzklasse hatte?
Ja, Oral Surveillance, das ist schon fast ein Schimpfwort geworden, möchte man sagen, weil das so viel Sand ins Getriebe gebracht hat. Eine Studie, die nur mit dem Tofacitinib durchgeführt worden ist, also nicht mit den anderen drei JAK-Inhibitoren. Und das war eine Nicht-Unterlegenheitsstudie, Tofacitinib versus TNF-Inhibitoren in Bezug auf schwere kardiale Ereignisse und Malignome bei Patienten, die ein hohes kardiovaskuläres Risiko hatten. Also RA-Patienten mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko war das Einschlusskriterium. Und das Studienziel, kurz gesagt, wurde verfehlt. Also die Nicht-Unterlegenheit, etwas kompliziert, konnte nicht gezeigt werden. Numerisch traten sowohl die kardialen Ereignisse als auch die Malignome etwas häufiger unter dem Tofacitinib auf. Nicht signifikant, aber eben numerisch. Und in Post-hoc-Analysen sind dann noch spezielle Risikogruppen definiert worden, auf die wir im Einzelnen gleich noch eingehen werden. Und das, was für sehr viel Diskussion gesorgt hat, tatsächlich, das Ganze wurde einfach auf alle JAK-Inhibitoren übertragen, obwohl wir eigentlich doch eine ganze Menge Hinweise dafür haben, dass die nicht vollkommen identisch in ihren Eigenschaften sind. Aber die Warnhinweise, die daraus resultierten und über die wir ja noch reden werden, Warnhinweise, dann rote Handbrief, dann Änderung der Fachinformation, die wurden eben auf die gesamte Substanzgruppe übertragen.
Ja, roter Handbrief ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Thorsten, kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, vor allem unter welchen Voraussetzungen da jetzt mit Vorsicht agiert werden sollte?
Also es gab ja nach der Untersuchung durch das PRAC dann eben diese Warnhinweise, wohlgemerkt keine Kontraindikationen gegen den Einsatz von JAK-Inhibitoren, sondern eben Warnhinweise. Und es wurde darauf hingewiesen, dass man bei bestimmten Voraussetzungen vorsichtig sein soll und die Jagdkämme vor allem dann einsetzen soll, wenn keine geeigneten Therapiealternativen verfügbar sind. Und diese Voraussetzungen, die folgten eben aus der Oral Surveillance Studie, das waren eben bei älteren Menschen über 65 Jahre, dann bei Rauchern und Ex-Rauchern oder auch bei anderen schweren kardiovaskulären Komplikationen in der Anamnese, insbesondere Herzinfarkt, Schlaganfall oder instabile Angina pectoris, um nur ein paar zu nennen, bei Patienten mit erhöhtem Malignomrisiko oder eben vor allem auch Patienten mit Malignom in der Anamnese und dann auch Patienten mit erhöhtem Thromboserisiko bzw. früher stattgehabter Thrombose oder Lungenembolien.
Schau mal vielleicht mal in die Praxis. Klaus, wie handhabst du das? Wie sieht dein Patientenkollektiv aus? Sind das viele deiner Patientinnen und Patienten, die da betroffen sind? Und wie gehst du damit um?
Ja, ein bisschen schwer abzuschätzen, aber ich würde mal schätzen, von den Patienten, denen wir einen JAK-Inhibitor geben wollen, sind vielleicht so ein Viertel bis ein Drittel betroffen. Und die Vorgehensweise ist eigentlich ganz einfach. Als erstes klärt man natürlich, ob irgendwelche von den Warnhinweisen, die eben genannt wurden, zutreffen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es sowieso kein Problem. Dann ist das eine neu begonnene Therapie wie andere auch. Wenn es der Fall ist, dann ist der nächste Schritt, wie Thorsten eben schon gesagt hat, zu klären, ob es eine gleichwertige Alternative gibt. Und die Betonung liegt tatsächlich auf gleichwertig. Das heißt, es bringt nichts, zurückzugehen sozusagen im Algorithmus zu irgendetwas, was man früher schon hatte und was nicht ausreichend gewirkt hat, sondern die Patienten haben Anspruch auf die bestmögliche Wirksamkeit natürlich. Und da kommen wir oft zu der Situation, dass zwar ein Warnhinweis gegeben ist beim einzelnen Patienten, dass wir aber eben nicht mehr eine sinnvolle Alternative haben. Und wir haben zum Beispiel in unserer Praxis eine ganze Reihe Patienten, die durchaus einen Herzinfarkt in der Anamnese haben, wo wir aber eben dann trotzdem schlussendlich zum JAK-Inhibitor gekommen sind, weil nichts Gleichwertiges verfügbar war.
Wir haben zum Glück ja auch noch mittlerweile eine Vielzahl an anderen Datensätzen, auf die wir zurückgreifen können. Und das habt ihr ja in eurer DGH-Empfehlung auch ganz gut zusammengefasst und nochmal aktualisiert. Ich möchte nochmal so auf eine Real-World-Analyse eingehen, wo ja auch nochmal geschaut wurde, was für Einschränkungen es jetzt auch bei Patientinnen und Patienten mit thromboembolischen Komplikationen oder JAK-Inhibition geben kann. Thorsten, vielleicht kannst du uns da nochmal kurz einen Überblick geben.
Ja, es gab noch eine zweite Studie, bei der auch ein Risiko für thromboembolische Ereignisse gefunden worden ist. Das war die sogenannte B023-Studie. Das war eine Studie, die als primären Endpunkt hatte, eben zu vergleichen venöse thromboembolische Ereignisse unter JAK-Hämmern einerseits und TNF-Blockern andererseits. Und als sekundäre Endpunkte waren auch noch die kardiovaskulären Ereignisse und schwere Infektionen dabei. Es wurden viele, nämlich über 9000 Patienten insgesamt untersucht, die zum ersten Mal im Leben entweder einen JAK-Hämmer oder einen TNF-Blocker bekommen hatten und die eben an einer rheumatoiden Arthritis litten. Soweit, so gut. Man hat dann verglichen, also was gab es für Ereignisse in den im Schnitt ersten 9 Monaten der Therapie. Die Studie hat gefunden, dass venöse thromboembolische Ereignisse ungefähr 1,5-mal so häufig unter JAK-Hämmern als unter den TNF-Blockern waren. Die Herausforderung in der Studie war aber, dass es eben ein Sammelsurium von Datenbanken war, auf die man zur Auswertung zurückgegriffen hatte. Die beiden größten Datenbanken waren immerhin Registerdaten aus Schweden und aus Frankreich. Aber es waren eben auch sehr viele Krankenkassendaten dabei. Und das heißt, die Herausforderung war, dass man die Risikofaktoren für venöse Thromboembolien wie erhöhter BMI, wie hohe Krankheitsaktivität gar nicht erfassen konnte. Und da, denke ich, muss man diese Ergebnisse hier so im Licht dieser eben, wie gesagt, fehlenden Hintergrundinformationen interpretieren.
Ja, gefühlt liegt der Teufel da immer so ein Stück weit im Detail. Und Detail genau. Ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, weil Klaus Krüger, glaube ich, da wirklich auch nochmal für die DGAH sowohl die randomisiert kontrollierten Studien als auch die Registerdaten nochmal analysiert hat. Klaus, vielleicht kannst du uns die wichtigsten Anhaltspunkte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eurer Recherche analysieren.
Ja, wobei man sagen muss, randomisiert kontrollierte Studien, das war die All-Surveillance-Studie. Natürlich, es gibt Studien, die noch laufen, wo wir wahrscheinlich erst in 2026 Ergebnisse erwarten können. Das meiste, was nach All-Surveillance gekommen ist, waren tatsächlich Registerdaten, sehr gute Registerdaten, zum Beispiel aus Rabbit oder auch aus Dänemark, aus Schweden. Und die haben vieles relativiert von dem, was All-Surveillance sozusagen postuliert hat, gerade was kardiovaskuläre Risiken betrifft, haben all diese Registerdaten eben keine Unterschiede gefunden zwischen den einzelnen Substanzgruppen. Also egal ob TNF-Inhibitoren, andere Biologika, JAK-Inhibitoren und auch Kontrollgruppen oft mit dabei, war eigentlich das kardiovaskuläre Risiko immer gleich. Besonderes Problem sind die älteren Patienten, weil im Grunde haben wir nur aus der Oral Surveillance Studie Evidenz dafür, dass ältere Patienten ein erhöhtes Risiko haben. Und die waren ja, das war ja Einschlusskriterium, alle mit hohen kardiovaskulären Risiken versehen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Studie weltweit, die einfach nur bei Alter über 65 ohne hohes kardiovaskuläres Risiko gefunden hätte, dass JAK-Inhibitoren problematisch wären. Und gerade da muss man sagen, wir haben gerade die Erfahrung gemacht und ihr wahrscheinlich auch, dass ältere Patienten besonders gut auf diese Therapie ansprechen. Gibt auch schwedische Registerdaten, die das bestätigen, also Patienten über 65 kein erhöhtes Risiko, aber am besten abgeschnitten, was die Response-Rate betrifft. Und das zeigt schon eben, dass man in mancherlei Hinsicht eben mittlerweile durch die weiteren Erfahrungen etwas zurückrudern muss, was die Bedenken betrifft.
Wir schauen uns diese Risikofaktoren an. Wir sind ja eigentlich auch zum einen angehalten, diese Risikofaktoren natürlich zu erfassen und im besten Fall der Fälle auch zu modifizieren. Das können wir jetzt nicht bei allen Alter können wir jetzt schlecht modifizieren, aber es gibt ja doch auch ein paar andere therapeutische Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und es gab jetzt auf dem letzten ACR-Kongress auch noch mal zusätzlich eine ganz interessante Post-Hoc-Analyse der Oral Surveillance-Studie von John Giles. Thorsten, ich glaube, du hast dir das da auch mit angehört. Vielleicht kannst du da unseren Zuhörern und Zuhörern noch mal ein paar interessante Einblicke mitgeben.
Ja, ich saß tatsächlich live in diesem Vortrag und man muss sagen, die Zuhörer waren wirklich gefesselt von diesem Vortrag, weil die Daten einfach total spannend waren. Wie du schon sagtest, die Frage ist ja, was ist denn mit Risikofaktoren, die wir gut beherrschen können? Sind die dann noch ein Risiko im Vergleich unter TNF-Blockern und den JAK-Hämmern? Und das hat eben John Giles untersucht für die Behandlung eines hohen Cholesterins durch Statine. Also er hat eine Post-Hoc-Auswertung gemacht, der Oral Surveillance-Studien, hat geschaut, was ist bei Patienten, die mit Statinen behandelt worden waren, gibt es dort noch ein Risiko für erhöhte kardiovaskuläre Ereignisse unter dem Tofacitinib im Vergleich zu den TNF-Blockern. Das Erste, was er gesehen hat, war, dass die Versorgung mit Statinen eigentlich sehr schlecht war, denn nur die Hälfte der Patienten, die in der Vergangenheit schon mal ein schweres kardiovaskuläres Ereignis hatten, wurden tatsächlich mit einem Statin behandelt. Und bei einem erhöhten kardiovaskulären Risiko, wo wir ja automatisch heute sagen würden, da muss ein Cholesterin gesenkt werden, da waren es nur ungefähr jeder vierte Patient, die korrekte Therapie mit einem Statin erhielt. Und wenn er jetzt verglichen hat, die Patienten mit und ohne Statin, dann war es so, dass wenn ein Statin gegeben worden war, keinerlei erhöhtes kardiovaskuläres Risiko mehr unter dem Tofacitinib im Vergleich zu den TNF-Blockern zu beobachten war. Und er hat dann auch nochmal unterteilt, solche Patienten, die von Anfang an ein Statin bekamen und solche, die es erst im Verlauf bekamen, also auch die Behandlung im Verlauf, die reichte schon aus, um dieses erhöhte kardiovaskuläre Risiko durch das hohe Cholesterin zu egalisieren.
Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich finde vor allem nochmal relevante Daten. Lieber Klaus, dein Fazit für unsere Zuhörerschaft jetzt. Ihr habt letztes Jahr nochmal die DGH-Empfehlung geupdatet. Was sind so die Kernpunkte? Was sollten wir morgen mitnehmen?
Nochmal kurz gesagt, viele der Ergebnisse haben sich nachfolgend nicht bestätigt oder relativiert. Trotzdem natürlich, es gibt diese Sicherheitshinweise und das bedeutet für uns in der Praxis, wir müssen checken, ob sie vorliegen. Wenn sie nicht vorliegen, können wir sozusagen zur Tagesordnung übergehen und den JAK-Inhibitor ganz einfach verordnen. Wenn sie vorliegen, dann ist es klar, dass man gucken muss, ob Alternativen da sind. Und vielleicht hier an der Stelle mal gesagt, wir haben natürlich bei kardiovaskulären Ereignissen oder thromboembolischen Ereignissen gute Daten für die TNF-Inhibitoren. Das heißt, wenn die noch zur Verfügung stehen, was ja nicht immer der Fall ist von dem Algorithmus, den man bei den Patienten schon hinter sich hat, wenn sie noch verfügbar sind, dann sind bei kardialer und thromboembolischer Anamnese sicher die TNF-Inhibitoren eine sehr gute Option. Und auch bei den Malignomen, da haben wir bisher noch nicht drüber geredet, da gibt es ja die neuen EULA Points to Consider und da ist es auch so, dass einfach wir allmählich die Erkenntnis gewinnen, dass TNF-Inhibitoren vielleicht sogar protektiv sind gegen Malignome. Das heißt, das wäre eine weitere Gruppe, wo sie, wenn verfügbar sind, vielleicht den Vorrang haben vor JAK-Inhibitoren.
Ich möchte mal ganz kurz trotz allem bei dem kardiovaskulären Risikoprofil bleiben. Thorsten, wenn wir jetzt Patienten haben, die sind älter als 65 und haben schon so ein kardiovaskuläres Risiko, was sollen wir dann machen? Was empfehlen uns die DGRH?
Naja, wenn die über 65 sind und ein kardiovaskuläres Risiko haben, zum Beispiel ein Infarkt in der Vorgeschichte oder kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Diabetes, Rauchen etc., dann ist Vorsicht geboten. Aber die DGRH sind in neuen Empfehlungen ja weg von dieser magischen Grenze von 65 Jahren. Also spannender ist ja fast die Frage, was ist mit den über 65-jährigen Patienten, die kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben. Und die wurden in der Oral Surveillance ja gar nicht untersucht, denn da waren ja nur Patienten mit kardiovaskulärem Risiko. Und die DGRH und Klaus insbesondere hat sich ja, finde ich, sehr erfreulich positioniert, nämlich wenn jetzt keine Risikoerhöhung durch ein zusätzliches kardiovaskuläres Risiko besteht, dann können wir die über 65-Jährigen eben so behandeln wie die unter 65-Jährigen auch. Und ich glaube, das ist das eigentlich Spannende und Neue an diesen Empfehlungen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese DGRH-Empfehlung widerspricht den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen der Fachinformationen für die JAK-Inhibitoren. Die Fachinformationen finden Sie in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die Empfehlung der DGRH. Klaus, nochmal, jetzt haben wir das kardiovaskuläre Risikoprofil schon einmal so ein Stück weit abgehandelt. Wie sieht's jetzt in medias res mit den Malignomen und den Thromboembolien aus? Was sollen wir da machen?
Ja, da haben wir, wie gesagt, gerade frisch publiziert als wichtige Hilfe die EULA Points to Consider, die das thematisieren, welche DMARDs sollte man einsetzen, welche nicht, wenn Malignom in der Anamnese. Und da müssen wir sagen, haben wir bei den JAK-Inhibitoren einfach noch nicht genug Erfahrung. Wir haben bei den TNF-Inhibitoren ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis sie als unbedenklich galten. Und diese 10 Jahre haben wir überhaupt noch nicht bei den JAK-Inhibitoren. Das heißt, im Moment ist da noch Vorsicht geboten. Die Datenlage noch nicht ganz klar. Und deswegen gilt übrigens genauso wie beim Abatacept in diesen EULA Points to Consider, man sollte sie einsetzen, wenn andere Alternativen nicht mehr da sind. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, TNF-Inhibitoren sind da die erste Wahl sozusagen bei Malignom in der Anamnese, bei Karzinom in der Anamnese, bei Lymphom ist es das Rituximab. Da haben wir die entsprechenden Erfahrungen und deswegen diese Reihung. Also keine Kontraindikation, aber eben Einsatz, wenn Alternativen fehlen. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch für die thromboembolischen Ereignisse. Auch hier sollten wir nach Risikofaktoren suchen, also zum Beispiel frühere Ereignisse in der Anamnese, Thrombophilie. Und da würde auch gelten, weil wir einfach noch keine so gute Datenlage haben, dass da die JAK-Inhibitoren eben zum Einsatz kommen, wenn Alternativen fehlen.
Jetzt haben wir uns ja viel darüber unterhalten, was ist quasi neu gekommen. Es gibt ja auch ein paar Punkte, die trotzdem beibehalten wurden. Thorsten, welche sind das?
Ja, Klaus hat ja gerade schon so ein paar davon genannt. Also zunächst mal Kontraindikationen, haben wir ja vorhin schon gesagt, gibt es nicht. Es gibt nur Warnhinweise. Und Klaus hat schon betont, also in der Anamnese schwere kardiovaskuläre Ereignisse, Krebs oder Thrombosen, das sind eben eindeutige Warnhinweise. Das galt vorher und das gilt auch jetzt immer noch nach den neuesten Daten. Und es gilt auch immer noch, wir brauchen eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung, eben auf der einen Seite die Wirksamkeit der JAK-Hämmer im Blick behalten, auf der anderen Seite aber auch mögliche Risiken in speziellen Patientengruppen. Die Entscheidung ist immer Shared Decision, also gemeinsam mit dem Patienten. Wir sollten dokumentieren, warum wir eine Entscheidung getroffen haben. Und es gilt auch immer noch, Remission ist unser Ziel. Wir wollen also die Aktivität der Erkrankung kontrollieren. Das muss unsere Top-Priorität sein.
Ich möchte zum Ende des Podcasts nochmal so ein bisschen in die Praxis einsteigen. Lieber Klaus, morgen sitzt ein Patient vor dir. Was sind so die Punkte, die du bei der Neuverordnung beachtest und nach welchen Kriterien schaust du da und was fragst du dem Patienten vielleicht auch?
Da haben wir ja auch nicht zuletzt bei unseren DGRH-Empfehlungen eine Checkliste, die wir auch neu bearbeitet haben in der letzten Version. Und die ist, glaube ich, sehr gut handelbar. Die können sogar mit Kreuzchen die Fachassistentinnen bei uns absolvieren, wenn entsprechender Zeitdruck ist. Und da sind einfach die einzelnen Sicherheitshinweise aufgeführt, zutreffend oder nicht zutreffend. Wenn es überhaupt kein Kreuz gibt sozusagen, dann gibt es nichts weiter Besonderes zu besprechen. Wenn wir einen erfüllten Sicherheitsnachweis haben, wir haben jetzt das Rauchen nicht gesondert erwähnt, aber das zählt natürlich auch noch dazu, zu dieser Checkliste. Wenn also irgendetwas davon erfüllt ist, dann kommt als nächstes, was haben wir für Alternativen? Was hat der Patient schon gehabt? Was ist vielleicht schon wegen Unwirksamkeit oder Nebenwirkung zur Seite gelegt worden? Und dann wird man gucken müssen, ob noch was übrig bleibt als Alternative. Oft ist das nicht der Fall, weil, das wissen wir auch aus der Kerndokumentation und aus dem Rapid-Register, JAK-Inhibitoren immer noch in der Vergangenheit etwas später im Algorithmus eingesetzt worden sind bei der Mehrheit der Patienten. Und dann sind die anderen Substanzen ja sozusagen schon passé. Also wir kommen tatsächlich auch oft zu dem Punkt, dass wir den JAK-Inhibitor nehmen, obwohl ein Sicherheitshinweis sozusagen erfüllt ist. Und das müssen wir dann natürlich schlussendlich noch mit dem Patienten besprechen, müssen dem unsere Einschätzung klar machen und er muss dann im Grunde mit uns gemeinsam die Entscheidung abhaken, die wir ihm empfohlen haben oder aber eben sagen, nee, das will ich dann doch lieber nicht. Aber immerhin, diesen Arbeitsablauf, den muss man leisten. Der kostet natürlich ein paar Minuten, das ist aber weniger, als viele meinen.
Vielen Dank für den Hinweis auf diese Checkliste, die, wie ich zumindest finde, wirklich auch im Praxisalltag eine sehr schöne Hilfe ist. Vielleicht nochmal ein anderer Fall an dich jetzt, Thorsten. Du hast schon einen Patienten, der läuft unter JAK-Inhibitor. Jetzt gibt es diese neuen Empfehlungen. Was machst du? Wie gehst du dann vor?
Ich rede mit dem Patienten. Das heißt, ich habe tatsächlich mit all meinen Patienten geredet über die Ergebnisse der Oral Surveillance Studie. Und die erste entscheidende Überlegung ist, wie geht es dem Patienten eigentlich, was die Aktivität angeht? Mit anderen Worten, wenn der auf den JAK-Hemmer nicht angesprochen hat, dann wechselst du ja sowieso, dann braucht man sich eigentlich keine langen Gedanken zu machen. Aber wenn er angesprochen hat und ist in Remission, dann hast du natürlich die Möglichkeit, du setzt die Therapie fort oder eben du lässt sie sein und das wirst du in einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung machen und natürlich auch basierend auf letztlich der Einschätzung des Patienten. Und ich sag mal so, bei aktiven Rauchern, da habe ich dann schon geraten, so hier können wir vielleicht doch eher wechseln. Beim anderen habe ich persönlich dann eher dazu geraten, die Therapie mit dem JAK-Hemmer fortzusetzen. Entscheiden muss es der Patient. Und meine Erfahrung war, dass die große Mehrheit der Patienten, wenn sie in Remission war, tatsächlich gar nicht an Wechsel gedacht hat. Denn auch ein Wechsel hat ja Risiken. Die nächste Therapie muss ja nicht helfen. Der Patient kann wieder aktiv werden. Und die hohe Aktivität, das haben wir ja vorhin schon rausgearbeitet, ist ja ein Risiko für Herzinfarkt, für Krebs, für Thrombosen, für Infekte. Also insofern, das muss man abwägen und gut mit dem Patienten besprechen.
Klaus, waren das auch so deine Erfahrungen, wenn du mit dem Patienten gesprochen hast? Oder waren die darauf liefen, eher dann beunruhigt und wollten was anderes?
Das kann man ganz konkret sagen. Also der Fall tritt ja jetzt nicht mehr so häufig ein. Das war nach der Veröffentlichung der Sicherheitshinweise ein häufiges Thema, dass Patienten, die schon unter der Therapie liefen, jetzt vor die Frage gestellt worden, sollen wir wechseln oder nicht. Und in der Tat genau die gleiche Erfahrung. Patienten, die schon gut mit dieser Therapie gelaufen sind, da gab es mit ein oder zwei Ausnahmen, an die ich mich erinnere, keinen, der gesagt hat, oje, oje, nee, dann probier mal lieber doch wieder was anderes aus, sondern die waren so zufrieden mit der Therapie und mit der Stabilität, die erreicht worden war, dass sie gesagt haben, nee, dieses kleine Risiko nehme ich in Kauf, wir machen natürlich weiter. Wie gesagt, ganz wenige Ausnahmen von dieser Regel und ganz interessant vielleicht, die gewechselt haben, sind wieder zurückgekehrt, weil sie eine Therapie erwischt haben, die sie vielleicht schon früher mal hatten. Die Einstellung ist irgendwie in Unordnung geraten und ich erinnere mich an eine Patientin, die nach 6 Wochen wieder kam und sagt, jetzt geht's mir ja wieder richtig schlecht, bitte machen wir schnellstmöglich die alte Therapie wieder. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die Patienten dieser Therapie gegenüberstehen. Was wir auch im Übrigen aus vielen Drug-Survival-Studien kennen, wo die JAK-Inhibitoren immer sehr gut abschneiden.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt hier tolle Einblicke bekommen. Ganz zum Abschluss hätte ich die Bitte für die klinische Praxis am Montag. Was sind die 2 wichtigsten Punkte, die ihr euren Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit JAK-Inhibitoren bei RA mitgeben würdet?
Der erste Punkt, den ich nennen würde, ist bei hohem Cholesterin an die Statine denken, also beziehungsweise auch Risikofaktoren einstellen. Dann minimiert man eben das erhöhte kardiovaskuläre Risiko. Und auch, wir haben ja eine Zielgruppe definiert, die vom Risiko her kardiovaskulär und Krebs zwischen TNF-Blockade und JAK-Hämmer keinen Unterschied hat, nämlich die nicht rauchenden unter 65-Jährigen. Also hier sind, was das Sicherheitsprofil angeht, eben beide Medikamentenklassen gleichwertig.
Vielen Dank. Das letzte Wort hat wie immer bei der RA Klaus Krüger.
Also vielleicht der wichtigste Tipp, das haben wir schon mehrfach angesprochen, absoluten Vorrang hat die bestmögliche RA-Einstellung, weil die unkontrollierte Erkrankung eigentlich die besonders hohen Risiken hat. Das muss man immer im Hinterkopf haben und sich nicht zufrieden geben. Na, wirkt nicht ganz so gut, aber das muss eben reichen, weil ich Angst vor den Warnhinweisen habe. Also das sollte nicht die Denkweise sein. Und das Zweite, das haben wir bisher noch nicht thematisiert, ist aber auch ein guter Hinweis, glaube ich, wir müssen zusätzlich noch die Chance der Dosisadaptation bei Risikopatienten beachten. Das heißt, wir haben ja Substanzen, die werden in 2 Dosierungen angeboten und da haben wir immer noch die Möglichkeit, das Risiko für unerwünschte Ereignisse geringer zu gestalten, wenn wir eben zunächst mal die niedrigere Dosis verwenden und dann gucken, vielleicht reicht die ja. Also das ist noch eine zusätzliche Möglichkeit, mit dem Risiko umzugehen.
Lieber Klaus, lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank für eure Experteneinblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich noch weiter für das Thema interessieren oder intensiver nachlesen möchten, finden Sie den Link zu den entsprechenden Publikationen unten in den Shownotes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich, dass Sie wieder bei Rheuma nachgefragt mit reingehört haben und würde mich auch freuen, wenn Sie bald wieder mit einschalten. Vielen Dank.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.